SRF 2 Kultur.
Entführungen, Anschläge, Morde. Pablo Escobar, Kopf des berüchtigten Medellin-Kartells, überzog Kolumbien früher mit einer Welle des Terrors. Jetzt, 20 Jahre nach seinem Tod, ist der Staatsfeind Nummer 1 Touristenattraktion, Hauptfigur einer Seifenoper und sogar zum Gesicht einer Modemarke geworden. Ich wollte von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg wissen, wie dieser Imagewechsel aussieht.
Naja, Imagewandel würde ich nicht sagen. Vielmehr merken immer mehr Leute, dass sich mit dem Image von Pablo Escobar ziemlich viel Geld machen lässt. Er war ja schon zu Lebzeiten so eine Art Mythos, also Mitte der 70er Jahre vom Kleinkriminellen wirklich zum Godfather des Kokainhandels aufgestiegen. Er war siebtreichster Mann der Welt. Er hat sich einerseits so ein bisschen als Robin Hood inszeniert und mit seinen Drogenmilliarden auch in Armenviertel Sozialprogramme finanziert. Andererseits hat er, wie Sie ja schon gesagt haben, Kolumbien wirklich mit einer blutigen und grausamen Welle des Terrors überzogen. Also das ist eine Lebensgeschichte, die abschreckend düster ist, aber auch so ein bisschen faszinierend. Und das hat ja auch Hollywood schon angelockt. Und jetzt feiert er eben auch in Kolumbien ein ziemlich bizarres Comeback. Also es gibt eine Seifenoper, ziemlich kitschig dazu. Escobar, der Herr des Bösen. Da kann man ihn dann auch als Klebebildchen ins Album kleben zur Serie. In seiner Heimatstadt Medellin, da gibt es spezielle Escobar-Touren. Und seine Hacienda ist eine Art Jurassic-Safari-Park geworden. Und der wohl seltsamste Auswuchs dieses Escobar-Phänomens, das ist jetzt eben ein Modelabel, das mit seinem Namen Jeans und T-Shirts verkauft.
Das heißt, Escobar ist zu einer Touristenattraktion geworden, sein ehemaliger Wohnort. Er ist Star einer Seifenoper und eben Maskottchen einer Modemarke. Wie muss ich mir diesen Narko-Schick überhaupt vorstellen?
Na, vom Design her ziemlich simpel. Der Teufel steckt dann wortwörtlich im Detail. Auf die T-Shirts, da sind nämlich Originaldokumente gedruckt, die allesamt ausgestellt sind auf den Namen Pablo Escobar. Also wirklich der Personalausweis des Drogenbarons, seine Kreditkarte, ein polizeiliches Führungszeugen, sogar eine Parkerlaubnis fürs kolumbianische Parlament ist dabei. Und diese Kollektion selbst, die trägt den Titel Poder, Poder, also auf Deutsch Macht, Macht. Und dementsprechend wird sie auch präsentiert, also von durchtrainierten, tätowierten Typen auf teuren Motorrädern, Luxusschnitten, blondeste Blondinen, Champagnergläser. Also billig ist das nicht. Daneben prangt dann das Logo des Labels. Zwei in sich verschnörkelte Buchstaben mit Engelsflügeln, E für Escobar und H für Henao. Das ist der Geburtsname des Labels Gründers, Juan Manuel Escobar Henao. Und der ist kein anderer als der Sohn von Pablo Escobar, der allerdings mittlerweile ein Pseudonym hat, Sebastian Marroquin.
Ja, und der Sohn von Pablo Escobar ist vor einigen Jahren durch die Dokumentation Die Sünden meines Vaters bekannt geworden. Darin distanziert er sich vom Drogenboss von seinem Vater und entschuldigte sich für dessen Verbrechen. Und jetzt gründet er eben ein Modelabel unter dem Namen Escobar. Wie passt das zusammen?
Naja, Sebastian Marroquin, also der Sohn von Pablo Escobar, findet, genau das passt ziemlich gut zusammen. Er will mit seinem Label nämlich eben keinen Kult um Drogen und Verbrechen machen, sondern das genaue Gegenteil. Also seine Mode, sagt er, die sei als Mahnung zu verstehen, dass der Weg seines Vaters nirgendwo hinführt. Da hat das Label auch einen Untertitel In Peace We Trust, also wir vertrauen auf den Frieden. Und unter den aufgedruckten Escobar-Dokumenten, da prangen dann immer auch so eine Art Moralsprüche. Also denk lieber nochmal drüber nach, wozu dient Macht, wie sieht unsere Zukunft aus, wähle dein Schicksal, um nicht am falschen Ort zu enden. Ja, das verkauft sich anscheinend. In etwa 10.000 T-Shirts sollen bereits produziert worden sein.
Das klingt nach einer etwas billigen Methode, Anne Herberg.
Ja, das sehen nicht nur sie so. In Kolumbien gibt es auch ziemlich viel Kritik an dieser Marke. Die Opfer empfinden sie als Geschmacklosigkeit. Sebastian Marroquin produziert zwar in Kolumbien, er verkauft sie dort aber gar nicht, wie er sagt, aus Respekt vor den Opfern. Die sagen aber wirklich, einen Drogenboss dazu zu nehmen, eine Friedensmessage zu verbreiten, also dieses Image von Escobar zu vermarkten, das kann man nicht machen. Also, und vor allem viele der Opfer, die warten ja heute in Kolumbien immer noch auf Entschädigung, die sehen das wirklich auch als Beleidigung.
Musik. Stefan Essel, der Schriftsteller und ehemalige Widerstandskämpfer, ist in der Nacht auf heute mit 95 Jahren gestorben. Er hat in den letzten Jahren mit seiner globalisierungskritischen Broschüre Empört euch einen Bestseller geschrieben. Hier bei uns hat er jetzt kurz das Wort.
Wenn man das Glück als ein Privileg erlebt, ich habe das Glück, glücklich zu sein, und da habe ich dann eine Verantwortung. Das kommt auch immer wieder in meinem Leben vor. Wenn ich Schwieriges erleide und es überstehe, sage ich mir, ich bin der Privilegierte. Mich hat das Glück behalten, daher muss ich es weitergeben.
Soweit Stefan Essel in einem Interview mit SRF 2 Kultur. Felix Schneider, Sie haben dieses Gespräch vor einigen Monaten mit Stefan Essel geführt. Wenn man ihm hier zuhört, hat man den Eindruck, die Verfolgung des Glücks und nicht der Kampf gegen Ungerechtigkeit hat Essel angetrieben, diesen Empörten.
Ja, aber Essel meint kein egoistisches Glück, sondern er meint ein individuelles und ein kollektives Glück. Das heißt, ein Glück, das mich nur glücklich macht, wenn auch die anderen glücklich sind. Also zum Glück gehört das Glück der anderen und zum Glück gehört die Schönheit. Für Essel, für diesen Glücksbegriff, ist Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Gewalt unschön. Und das ist ein Glücksbegriff, der kommt natürlich aus der Aufklärung, der wurde Essel vermittelt über die Avantgarde-Bewegung der 20er Jahre, die künstlerische Avantgarde-Bewegung. Seine Eltern gehörten dazu, seine Mutter vor allem. Also es gibt von seiner Mutter zum Beispiel ein sehr schönes Nacktfoto von Man Ray. Und das reiche Liebesleben, die Glückssuche der Mutter, ist ja der Stoff gewesen, aus dem François Truffaut seinen Film Jules et Jim geformt hat.
Zurück auf Stefan Essel, also dieses Glück, diese Glückssuche oder dem Nachgehen des Glücks schließt also auch Engagement ein. Welches Engagement beim alten Essel?
Vor allem eines aus dem Erbe der Résistance. Er sah die Grundsätze und Werte, das gesamte Erbe der Résistance in Frage gestellt, wenn nicht schon weitgehend zerstört, durch eben diese Tyrannei der Finanzaristokratie, der Finanzmächte. Und er wollte da eine sehr weitgehende gesellschaftliche Veränderung haben. Der faszinierende Punkt ist, dass er begriffen hat, es geht nicht nur in den Institutionen, es geht aber auch nicht ganz ohne die Institutionen. Ihm schwebte ein Zusammenspiel von autonomen Basisbewegungen, deswegen die Aufrufe Empört euch, engagiert euch und Arbeit in den Institutionen und Parteien vor.
Mit den beiden Broschüren Empört euch und engagiert euch hat Stefan Essel einen ungeheuren Erfolg gehabt. Warum, Felix Schneider?
Ja, er muss so eine Art Vaterfigur und Schutzengel der Empörten gewesen sein. Er stand einfach immer auf der richtigen Seite im 20. Jahrhundert. Er verkörperte so etwas wie die positive Seite des 20. Jahrhunderts, die Hoffnungen und Leistungen des 20. Jahrhunderts. Und er war natürlich glaubwürdig aufgrund seines eigenen Lebens, seiner Biografie.
Was war das für ein Leben, das Stefan Essel zu einer Galionsfigur gemacht hat?
Ja, also die Erziehung im Geist dieser Avantgarde haben wir schon erwähnt. Dann natürlich die Resistance. Er hat sein Leben riskiert. Er wurde verraten. Er wurde verhaftet. Er wurde gefoltert. Er hat 2 Verfluchtversuche unternehmen müssen. Er hat 2 Hinrichtungen knapp überlebt. Und dann seine diplomatische Tätigkeit, wo er ganz bewusst von vornherein auf den fortschrittlichen Aspekt gesetzt hat, nämlich auf die Weltgemeinschaft. Er hat gesagt, ich will der UNO dienen, nicht irgendwie da Frankreich vertreten irgendwo. Und innerhalb der UNO auch ein ganz spezielles Gebiet, nämlich die Dekolonialisierung. Nicht irgendeine Aufgabe. Er hat sich früh für die Unabhängigkeit Algeriens eingesetzt und die Entwicklungszusammenarbeit. Dann ist er natürlich auch so etwas wie ein programmatischer Europäer. Er ist in 3 Kulturen zu Hause, Deutsch, Französisch, Englisch. Er kann in 3 Kulturen Gedichte rezitieren oder in 3 Sprachen Gedichte rezitieren. Und er verkörpert auch so etwas wie eine lange Tradition der pluralistischen, undemokratischen Linken.
Ich höre, Sie sind begeistert von ihm, Sie sind engagiert. Sie sind ihm auch begegnet, Felix Schneider, im letzten Winter, also jetzt im Dezember. Wie haben Sie Stefan Essel erlebt?
Zunächst einmal ist verblüffend, wo man ihn erlebt hat. Er wohnte in der Avenue Chantin und das ist eine Querstraße zur Rue Jean Moulin. Und Jean Moulin ist die Identifikationsfigur, die große Identifikationsfigur des Widerstands, der Résistance. Und er selber, also Hessel, hat einen Club Jean Moulin gegründet, in dem viele, nach Think Tank war das, in dem viele Intellektuelle verkehren. Also es ist nicht Zufall, dass der da gewohnt hat. Ja, wie habe ich ihn erlebt? Er ist bis ins höchste Alter ein äußerst schlanker, ranker, sportlich wirkender, hochästhetischer, wohlriechender, angenehmer Mann gewesen, sehr höflich, mit seinem singenden, etwas altertümlichen Deutsch, ganz konzentriert, ganz zugewendet für die Zeit, wo man zu Gast war und dann aber auch so, das war's jetzt, ich habe noch was anderes zu tun. Sehr schön mit Ihnen, aber auf Wiedersehen.
Am Wochenende stimmt die Schweiz ab, unter anderem über den Familienartikel. Der soll die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern helfen. Im Abstimmungskampf geht es vor allem um die Frage der Kinderbetreuung. Soll, muss, darf sich der Staat einmischen, wenn es um die Kinderbetreuung geht? Das ist eine emotionale und ideologische Frage. Und vielleicht hilft uns da die Historie weiter. Meine Kollegin Elinor Landmann hat mit einem Geschichtswissenschaftler gesprochen, der Historiker Simon Teuscher, im Gespräch mit Elinor Landmann.
Simon Teuscher, Sie sind Historiker. Ist diese Diskussion über die Fremdbetreuung von Kindern, ist das eine moderne Frage?
Ja, das ist eine moderne Frage. Besonders die Gegner der Vorlage argumentieren stark mit einem Gegensatz zwischen Familie und Staat. Sie stützen sich auf eine Vorstellung, die lange auch in der Wissenschaft verbreitet war, nämlich dass die historische Entwicklung über die lange Sicht von der Familie zum Staat hin gegangen ist, dass die Familie quasi der Ur- oder Naturzustand der Gesellschaft ist und dass dann der Staat allmählich kommt und die Familie ersetzt und man kann dann diskutieren, wie weit wollen wir ihn kommen lassen. In dem Sinn sind Kinder, die in der Kernfamilie aufwachsen, genauso Staatskinder wie Kinder, die in öffentliche Krippen gehen.
Heißt denn das auch, dass Fremdbetreuung eben der Kinder gar keine moderne Erscheinung ist?
Nein, das gibt es schon sehr weit zurück. Wir kennen zum Beispiel die Verhältnisse in der Stadt Florenz im 14. und 15. Jahrhundert. Da war die Familie nicht einfach wichtiger als heute. Dort gab jede Familie, die etwas auf sich hielt, ihre Kinder während der ersten paar Jahre zu einer Amme, die das Kind auch stillte. Und das ging bis in die Mittelschichten hinunter. Gar nicht so wenige Frauen gaben ihre Kinder zu einer Amme, damit sie selber als Amme für die Kinder anderer Familien arbeiten konnte.
Und warum gab man ursprünglich die Kinder an eine Amme weiter? Warum gab man die Kinder weg?
Es gab verschiedene Gründe, aber man argumentierte auch damals schon sehr stark mit dem Besten der Kinder, mit dem Wohl der Kinder. Man machte viel Aufheben um die Wahl der besten Amme mit der besten
Milch. Das heißt, man hat schon im Mittelalter mit dem Kinderwohl argumentiert, genau gleich wie heute.
Genau, und ich glaube, genau gleich wie heute hingen Vorstellungen vom Kinderwohl auch damals schon sehr eng mit Vorstellungen über das Erwachsenenwohl zusammen. Man redet gern vom Kinderwohl, aber es geht in diesen Fragen damals wie heute sehr stark um Geschlechter und Gesellschaftsordnungen.
Sie, Simon Teuscher, Sie sind Historiker, Sie sind spezialisiert auf das Mittelalter. Wenn wir gemeinsam in diese Geschichte hineinblicken, dann lehrt uns das. Fremdbetreuung ist schon lange Normalität in der menschlichen Geschichte.
Fremdbetreuung ist sicher schon lange verbreitet und der Blick in die Geschichte lernt uns eben auch, dass diese Debatte sehr stark von so Modernisierungsvorstellungen und Modernisierungsideologien geprägt sind, die mit einer bestimmten fixen historischen Entwicklung rechnen, die damit rechnen, dass die Entwicklung seit je von der natürlichen Familie hin zu künstlicheren oder staatlicheren Systemen läuft. Und da kann eigentlich ein genauerer Blick in die Geschichte zeigen, dass das nicht der Fall ist. Da zeigt es, dass es sehr viele Entwicklungen gibt, dass Familie fast immer auch mit staatlichen und gesellschaftlichen Ordnungssystemen zusammenhängt. Und man sieht eben, dass Fremdbetreuung von Kindern in Florenz vor 500 Jahren verbreiteter war als in Zürich vor 10 Jahren.
Den ganzen Tag frei haben, spazieren gehen, eine kleine Probe vielleicht und dann am Abend ein schönes Konzert. Das Leben als Orchestermusiker muss wunderbar sein, ein Paradies. Von wegen, eine Studie bringt es jetzt an den Tag. Das Musizieren im Orchestergraben schadet der Gesundheit. Das Ergebnis ist erschreckend. 2/3 der Musiker haben Gesundheitsprobleme. Sind das alles Jammerlappen? Ein Kommentar von Florian Hauser.
Wer hätte das gedacht? Es wimmelt vor schrecklichen Dingen unter der schön glänzenden Oberfläche der Musik. Entzündungen und Atemnot, Kieferprobleme und Nervenzittern, Schlaflosigkeit, Sehstörungen und Hörschäden. Hörschäden sind dabei sehr prominent in der Studie der Hochschule Luzern an der Zürcher Oper. 18% der Befragten sind lärmempfindlich geworden, 13% haben einen Tinnitus. Was eigentlich kein Wunder ist, wenn man dran denkt, dass einige der Streicher im Orchester direkt vor den Blechbläsern sitzen und die Fortissimo-Fanfaren ins Ohr gehämmert bekommen, Abend für Abend. Gut, Bauarbeiter kennen das Problem mit den Hörschäden auch. Bei den Musikern kommt aber dazu, dass es eng ist im Orchestergraben, dass das Licht schlecht ist und die Stühle grauenhaft unbequem sind. Was wiederum zu einer schlechten Haltung führt. Die Wirbelsäule verdreht sich, die Schmerzen kommen. Erst nimmt man die nicht so ernst, dann werden sie schlimmer. Aber es gibt ja Mittel dagegen, Schmerzmittel. Dazu kommt die psychische Belastung, Karrieredruck, Stress, falsches Üben, um vielleicht noch schneller, noch besser zu werden. Es ist keine Zeit zum Auskurieren, also Schmerzen aushalten, wird schon gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, wenn auch die Selbstmedikation nicht mehr hilft, dann hilft der Arzt. Zum Beispiel, das haben andere Untersuchungen gezeigt, mit Botox. Denn durch Lähmung lassen sich nicht nur Gesichter entfalten, da lässt sich auch ein Krampf im Finger lösen. Wirklich nachhaltig ist das allerdings nicht, wenn nicht mehr bekämpft wird als das Symptom. Schon allerdings nehmen sich auch Neurologen der gebeutelten Musiker an und lassen sie Blindenschrift lernen. Nicht, um sie auf ihre düstere Zukunft vorzubereiten, sondern um dem Gehirn andere Rückmeldungen zu geben. Das führt zu neuen Verschaltungen und das löst Krämpfe. Das alles weiß man heute. Man weiß auch, dass Musikerinnen und Musiker Spitzensportler sind, die ihre Höchstleistungen im feinmotorischen Bereich bringen. Und dass sie, wie Spitzensportler, nicht allein gelassen werden müssen und sich einen Coach nehmen können. Mit der neuen Studie aus Luzern und Zürich ist eines wieder deutlicher geworden. Das Problem mit den Musikerschmerzen, den physischen und den psychischen Belastungen in den Orchestergräben, ist alles andere als neu. Aber mehr und mehr sieht man es, mehr und mehr geht man es an. In Zürich übrigens demnächst mit besseren Arbeitsbedingungen. Ein Massageangebot soll es geben. Neues Licht, neue Stühle und eine Dusche.
Gut 2 Tage nach dem überraschenden Erfolg von Beppe Grillo und seiner Bewegung bei den Wahlen in Italien ist noch immer unklar, wofür der charismatische Komödiant eigentlich steht. Eines ist aber klar, die Wähler und Wählerinnen Grillos sind von der politischen Elite Italiens tief enttäuscht und daraus hat die populistische Bewegung Grillos politisches Kapital geschlagen. Dieses Phänomen, dass Populisten mit einfachen Parolen die Gunst der Stunde nutzen, ist nicht neu. Aber die Vergangenheit hat oft gezeigt, dass diese Gruppierungen nach kurzer Zeit ihre Macht wieder abgeben müssen. Wird das auch auf Beppe Grillo zutreffen? David Vogel hat nachgefragt.
Die Chronik des Auf- und Abstiegs ist immer die gleiche, ob sie nun Piraten- oder Schill-Partei in Deutschland oder Tea Party in den USA hießen. Als Protestgruppe mit populistischen Forderungen haben sie innerhalb von wenigen Monaten die Gunst der Wähler erobert, um dann später mal still, mal laut in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. Diese Protestgruppen haben eines gemeinsam, sagt der Politologe Daniel Boxler vom Zentrum für Demokratie in Aarau. Sie kämpfen gegen die da oben und scheitern dabei.
Diese Leute wie Beppe Grillo und viele andere, die treten häufig ohne Programm an. Also eigentlich ist das nicht eine ideologische Erneuerung, die sie anbieten, sondern sie treten an, wir sind gegen die politische Elite, wir sind gegen die politische Kaste und als Politiker können sie dieses Programm per Definition nicht umsetzen.
Ein Erfolgsgeheimnis wäre demnach, neue populistische Bewegungen stehen außerhalb des etablierten politischen Systems. Die Historikerin Karin Priester forscht seit Jahrzehnten über dieses Phänomen Populismus. Dabei sei in der Vergangenheit immer wieder ein gleiches Muster aufgetreten. Kurz nach dem Wahlsieg prallen die euphorisierten Neopolitiker auf die harte Realität des Politgeschäfts.
Da ist dann viel Spontaneität mit im Spiel, viel Begeisterung, Enthusiasmus, Wut, Empörung. Aber das trägt nicht. Das trägt nicht über, sagen wir mal, ein halbes Jahr hinaus. Dann ziehen die Leute sich wieder zurück. Es brechen innerhalb der Bewegung dann natürlich auch unterschiedliche Richtungen und Machtgelüste aus. Und das verkrümelt sich dann.
Aktuell lässt sich in Deutschland ein Paradebeispiel verfolgen, so Karin Priester weiter. Nachdem die Piratenpartei im letzten Jahr von Erfolg zu Erfolg eilte, ist sie mit der Ausarbeitung eines simplen Parteiprogramms überfordert und zerfleischt sich in der Öffentlichkeit bis aufs Äußerste.
Also das ist bei den Piraten natürlich diese Netzproblematik und die Transparenz, die sie fordern. Und was sie darüber hinaus wollen, beispielsweise in der Wirtschaftspolitik, in der Familienpolitik, das ist noch ganz offen. Und da scheiden sich dann häufig auch die Geister. Und man sieht es ja auch bei den Piraten aktuell, dass da die Fetzen fliegen, möchte ich mal sagen.
Zurück nach Italien. Noch sind die Absichten von Beppe Grillo völlig unklar. Klar ist, er will eine völlige Erneuerung der politischen Klasse Italiens, nur weiß keiner, was das konkret bedeutet. Dass Beppe Grillo und seine Fünf-Sterne-Bewegung, wie die Piraten oder andere Gruppierungen, bald wieder von der politischen Bühne verschwindet, das glaubt Politologe Daniel Boxler aber eher nicht. Grillo habe nämlich einen Vorteil. Der Komödiant wurde nicht ins Parlament gewählt. Das bedeutet, dass er seine Rolle als Störefried und Provokateur vorläufig nicht ablegen muss. Daniel Boxler vergleicht diese Ausgangslage mit der Schweiz, und zwar mit der SVP und ihrem Aushängeschild Christoph Blocher.
Der hat auch manchmal auf dieses quasi Doppelspiel ein bisschen gespielt. Seine Leute sind zwar im Parlament, aber er war teilweise auch nicht dort und konnte damit so ein bisschen die unabhängige, unverantwortungsvolle auch quasi Figur spielen.
Ob Grillo und seine Bewegung langfristig einen ähnlichen Erfolg haben werden wie die SVP, das steht natürlich in den Sternen. Eines haben sie aber tatsächlich gemeinsam. Wie die SVP hat die neue Fünf-Sterne-Bewegung die politischen Karten des Landes gehörig durcheinander gemischt.
Populistische Bewegungen als kurz- und längerfristiges Phänomen. David Vogel zu Halbwertszeiten und Überlebenschancen. Sie hören SRF 2 Kultur. Guten Abend. Am Mikrofon Jennifer Kakschuri und Elinor Landmann mit den Kulturnachrichten.
Weltweit gedenken Schriftstellerinnen, Intellektuelle und Politiker des verstorbenen Stéphane Hessel. François Hollande, der französische Staatspräsident, würdigte ihn als Humanisten und engagierten Europäer. Der Direktor der Gedenkstätte im KZ Buchenwald, wo Hessel selbst Häftling war, sagte, Stéphane Hessel habe Menschlichkeit gelebt und nicht bloß vor sich hergetragen. Stéphane Hessel ist zuletzt mit seinem Text Empört euch zum Gewehrsmann globalisierungskritischer Proteste geworden. In der Nacht auf heute ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Mehr als 140 Nobelpreisträger haben die chinesische Regierung aufgefordert, den Dissidenten Liu Xiaobo freizulassen. Der Schriftsteller sitzt eine 11-jährige Gefängnisstrafe wegen Untergrabung der Staatsgewalt ab. Er hatte in Schriften tiefgreifende politische Reformen in China verlangt. 2010 wurde Liu Xiaobo mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, konnte ihn aber nicht entgegennehmen. Zürich bewirbt sich als Standort für die Kunstausstellung Manifesta. Im Jahr 2016 soll nach dem Willen des Zürcher Stadtrats die Kunstbiennale in der Limmatstadt stattfinden. Die Manifesta gehört neben der Biennale in Venedig und der Documenta in Kassel zu den wichtigsten Veranstaltungen der europäischen Gegenwartskunst. Und ob Zürich in die Grenze kommt, das entscheidet die Manifesta Foundation im Frühling.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.